so an so Tagen oder auch mehrere Tage, vielleicht auch mal Wochen, denen man sich irgendwie oll fühlt, dann könnte ich mir mal das Handy auch gegen die Wand feuern und bin so sauer auch irgendwie da drauf und denke mir, es kann nicht sein, dass ihr alle so ausseht und euch so darstellt und wieder einen anderen Tag nicht so besser geht, denke ich. Aber ganz ehrlich, jeder soll sich auch so darstellen, wie er möchte. Das ist wieder wie das Thema mit Schönheits-OPs, ja oder nein, Filter, ja oder nein, sich so anziehen, ja oder nein, sich so schminken, ja oder nein. Ich habe keine richtige Antwort darauf. Aber ich glaube, dass über sich selber Witze machen immer schon mal ein ganz guter Weg ist.
Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland 3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland 3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Meinen heutigen Gast durfte ich mal wieder zu Hause besuchen. Und als ich zu Laura Larsson in die Wohnung kam, war das Erste, was sie mir in die Hand gedrückt hat, ein paar von diesen typischen weißen, flauschigen Hotelschlappen, die sie wohl mal bei einem Urlaub in Bayern hat mitgehen lassen. Und in denen saß ich dann an genau dem Tisch, an dem sie sonst auch ihre eigenen Podcasts aufnimmt. Ihr kennt Laura wahrscheinlich schon seit Herrengedeckt, dem Comedy-Podcast, den sie mal mit Ariana Barbori gemacht hat, oder von ihren herrlich selbstironischen Beauty-Videos auf TikTok und Instagram. Inzwischen moderiert sie auch regelmäßig bei 1 Live und hostet zusammen mit ihrem Kollegen Simon Dömer den Podcast Zum Scheitern verurteilt. In dem kommt sie ja gerne mal so rüber, als würde sie eher so durchs Leben stolpern als gehen. Und ich habe mich gefragt, ist das eine Rolle oder ist Laura wirklich so? Wir haben über ihr Aufwachsen in einer Kleinstadt in Mecklenburg-Vorpommern gesprochen und weshalb sie dahin jetzt nach 11 Jahren in der Großstadt wieder zurückziehen wird. Es ging um ihre Kritik am Radio, warum sie nicht an Horoskope glaubt und die Krankheit Lipödem, eine Fettverteilungsstörung, mit der Laura vor ein paar Jahren diagnostiziert wurde. Daraufhin hatte sie ein paar ziemlich schmerzhafte Eingriffe, die ihr Verhältnis zu Schönheitsoperationen und Beauty-Wahn entscheidend beeinflusst haben. Ihr merkt schon, wir sind so richtig durch die Themen gesurft und ich freue mich ja immer besonders, wenn es Momente gibt, in denen meine Gäste sagen, da habe ich jetzt selbst noch nie so drüber nachgedacht oder das habe ich so noch nirgendwo erzählt und das war dieses Mal so. Also, hier kommt eine gute Stunde mit Laura Larsson.
Du weißt dann ja als Hörerin, dass die erste Frage immer die gleiche ist, nämlich, wo kommst du gerade her?
Von zu Hause, nein, von der Gassi-Runde. Von der Gassi-Runde komme ich, genau. Wir haben nämlich gerade den Hund zu Besuch. Also ist der Hund eigentlich, der bei meiner Mutter sonst lebt. Und es war eine sehr beschwerliche Runde, Eva, denn dieser Hund ist 14 Jahre alt und ich sag dir, die hat keinen Bock mehr. Die hat keinen Bock mehr. Aber ja, von der beschwerlichen Hunderunde bin ich gekommen.
Okay, und was, also ich bin ja jetzt gerade hier zu dir in die Wohnung gekommen. Was machst du denn, worauf achtest du, wenn du zum ersten Mal bei jemandem Neuen in die Wohnung kommst?
Ohne Scheiß, ich achte so darauf, und das ist aber gar nicht wertend gemeint, ob das sehr aufgeräumt ist oder nicht. Und das hat jetzt nicht damit zu tun, dass ich denke, oh mein Gott, da ist es nicht aufgeräumt. Das ist ja widerlich oder so. Gar nicht. Weil ich bin nicht so gut im Ordnung halten. Aber so, ich finde, da kann man so ganz doll erahnen, was ist das so für ein Mensch? Ich achte da sehr, sehr drauf. Und ich finde beides sympathisch. Also ich denke immer so, boah, krass, hier kannst du vom Boden lecken. Dann kriege ich sofort schlechtes Gewissen bei mir selber. Und dann denke ich, ja, nee, brauchst du gar nicht zu kommen, Eva. Brauchst du gar
nicht zu kommen. Wieso? Aber ich finde, hier ist es jetzt. Also habt ihr jetzt aufgeräumt, weil ich komme?
Ja, okay. Definitiv.
Obwohl du beides sympathisch findest. Vielleicht finde ich sie auch sympathisch, wenn es hier noch
unordentlich ist. Bist du aufgeräumt?
Ja, schon. Ich bin jemand, die abends immer alles an ihrem Platz räumt. Oh. Das ist für mich so ein Runterkommen.
Ich wünschte, ich wäre so.
Neulich meinte ich jemand am Wochenende, ja, ich habe jetzt keine Zeit, mich zu treffen. Ich muss heute aufräumen. Und ich dachte so, okay, das habe ich nie.
Ja, weil du wahrscheinlich
aber ich habe
so
auch eine sehr kleine Wohnung, viel kleiner als deine.
Aber ich glaube, du bist so ein Typ, dann du hast so eine Grundordnung, dass es diesen großen Aufräumtag gar nicht bei dir geben muss.
Stimmt.
Ja, bei mir ist es anders, Eva.
Aber ich habe bei euch jetzt, habe ich zuerst aufs Klingelschild geguckt, weil du ja so viele Namen hast und ich mich gefragt habe, welcher Name steht wohl bei Laura auf dem Klingelschild? Und das interessiert mich auch eigentlich. Also wie praktisch ist es bitte, einen Künstlernamen zu haben? Oder ist das was total unpraktisches?
Ich weiß, es ist gar nicht so praktisch, glaube ich. Weil ich oft, wenn ich im Hotel bin oder so, dann so merke, oder anders, wenn jemand zum Beispiel für mich ein Hotel bucht, weil man irgendwie für einen Dreh angefragt wird und dann macht die Produktionszimmer das alles mit hier Fahrkosten und blablabla, dann machen die das oft auf Larsson. weil ich ja vergessen habe, das irgendwie anders zu sagen. Das steht ja gar nicht mehr im Ausweis drin. Und dann, also gab es schon oft im Hotel dann so Verwirrung. Nie was total Schlimmes. Mhm. Und da hat mal eine Bekannte zu mir gesagt, lass dir das als Künstlernamen in deinen Ausweis eintragen.
Ja, hätte ich jetzt auch gedacht.
Das habe ich irgendwie noch nie gemacht, weil es mir irgendwie so surreal vorkam.
Ja, aber
so
mach komisch. Doch. Ist doch voll, also da, ich hätte jetzt sicher gedacht, dass du das schon gemacht hast, weil ich so cool finde, wenn man sagt, das hier ist mein Künstlerinnenname.
Ja, vielleicht mache ich das irgendwann nochmal tatsächlich. Ich glaube, ich weiß gar nicht. Irgendwas muss man den Leuten vom Amt dann auch vorbeibringen, dass das wirklich der Künstlerinnenname ist.
Ja, kannst du doch.
Ja, kriegen die halt.
Ey, ich kenne jemanden, der wollte einen Künstlernamen haben und hat dann irgendwie so eine Ausstellung bei sich in seinem kleinen Heimatkaff, so ich glaube so wie deine Heimat,
ah, ja,
so groß, so eine Ausstellung in einer befreundeten Bücherei organisiert und dann jemand bei der Lokalzeitung gefragt, kannst du darüber bitte schreiben?
Mit meinem Künstlernamen?
Ja, und dann hat er den Artikel zum Amt gebracht,
wow,
und gesagt, hier ist der Beweis, ich habe einen Künstlernamen und hat den dann in den Pass bekommen.
Das ist sehr, sehr lustig.
Ja,
ja, vielleicht wollte ich das nochmal machen, aber ja, da steht echt nur Hansen.
Nee, eben nicht.
Also bei mir
jetzt. Also in deinem
jetzt,
Pass, ja, aber an eurem Klingelschild steht noch beide, also steht auch noch dein alter Name.
Ist es so?
Ja.
Was steht denn da?
Oh, ich traue mich jetzt gerade nicht, es richtig auszusprechen, falsch auszusprechen. Wie ist dein Mädchenname nochmal?
Boritzka?
Boritzka.
Ah ja,
Hansen.
Ach, steht da noch an der Klinge. Ja,
ja,
okay, okay, okay. Ist das so, ja? Aber da steht da drüber noch das Goldene.
Oh, das
ey, guck mal,
ich
selber nicht weiß, was an meiner Klingel
dranhängt. Ja, du klingelst ja nie bei dir selber, ist
nee,
ja logisch.
Ja, stimmt.
Aber also können wir das mal kurz vielleicht für alle, die dich noch nicht kennen,
also,
aufklären?
Hä, was ist das für eine Person
was
da bei Deutschland 3000?
Wie heißt die? Genau, also dein, was ist dein alter Name? Was hat es damit auf sich?
Ja.
Warum gibt es diesen Künstlernamen und warum heißt du jetzt Hansen?
Okay, also geboren bin ich mit Laura Boritzka und so hieß ich auch 32 Jahre lang, mein ganzes Leben lang, also zumindest auf meinem Ausweis. Das ist der Name meiner Eltern so. Und ja, so heiße ich. Ich glaube, man sagt eigentlich Boritzka, das ist eigentlich polnisch.
Mhm. Sind deine Eltern aus Polen?
Nee, aber ich glaube, so Großeltern, Vorfahren, Gedöns. Und ich glaube, es wird Boritzka aus, eigentlich ausgesprochen, aber alle sagen Boritzka, auch meine Eltern selber. Und dann, genau, da ist Folgendes passiert. Dann kam in meinem Leben die Facebook-Ära. Und ich habe sehr lange gebraucht, mich bei Facebook anzumelden. Mir war das irgendwie so ein bisschen ungeheuerlich. Fand ich das irgendwie komisch. Und dann habe ich mich da angemeldet und ich wollte mich da nicht mit meinem richtigen Namen anmelden. Und ich war kurz davor, das war kurz nach dem Abi, im Schwedenurlaub und habe mich so doll in Schweden, in das Land, in die Kultur und alles so richtig doll verliebt. Und da war ich auf einem Steg und auf diesem Steg irgendwie an der Ostsee waren so ganz viele Namen reingraviert. Ich weiß nicht warum, kann ich dir nicht sagen, was die Geschichte da war. Und da stand Laura Larsson. Also eine Person hieß so. Und ich dachte, toll, stell dir vor, du würdest so heißen. Und dann habe ich mich bei Facebook so genannt, Laura Larsson. Und dachte, das klingt irgendwie toll. Und dann hieß ich bei Facebook immer so. Und dann bin ich halt zum Radio irgendwann gekommen und dann hieß es wirklich, ja, ich bin das erste Mal on air und darf moderieren, wie willst du denn on air heißen? Und ich hatte so, Laura Boritzka weiß ich jetzt nicht, das finde ich irgendwie schwierig. Und dann dachte ich, Laura Larsson. Und seitdem bin ich Laura Larsson. Und dann habe ich geheiratet und dann wurde ich zu Laura Hansen. Und ich sage dir ganz ehrlich, hätte ich vorher schon nicht Laura Boritzka nicht mein Name gewesen, sondern Laura Hansen, dann würde ich nicht Laura Larsson heißen.
Aber warum findest du Boritzka so schwierig? Also ist nicht gerade cool, so diese multinationalen
ja, vielleicht
Namen ein bisschen stärker
abzubilden? Aber weißt du, das war so, ich beim Privatradio und cool, Alliteration, so Name Laura Larsson, das klingt irgendwie so catchy. Ich glaube, weiß nicht, ob man das heute noch so macht. Ich glaube, heute würde ich es vielleicht auch gar nicht mehr so machen, aber das war noch irgendwie so eine Zeit, irgendwie vor 8, 9 Jahren. Da war das irgendwie cool, dass man so, dann hieß die Sendung Laura Larsson live, das weiß ich noch. Und dann,
okay, ja, das ist cool.
Oh Gott, ja, das sollte dann halt irgendwie so sein.
Und habt ihr, das finde ich ja auch eine richtig spannende Frage immer, als ihr euch dann verlobt habt ihr darüber nachgedacht, wer jetzt welchen Namen annimmt oder war das für dich immer klar?
Ich wusste sofort, dass ich Hansen
ganz
annehmen
klassisch
möchte. Aber gar nicht aufgrund Mann-Frau oder irgendwie so, sondern weil ich schon Hansen richtig, also so einen nordischen, so einen richtig schönen nordischen Namen finde und das hat mir irgendwie gefallen. Also seitdem habe ich Boritzka auch genervt, weil natürlich jeder Mensch diesen Namen falsch schreibt.
Mhm.
Ich glaube, das kennen einige
ja,
Leute.
Siehst du, ich habe mich eben auch nicht getraut, weil ich nicht mehr sicher war, okay, was spreche ich jetzt hier falsch aus?
Ja, genau. Das wird in der Mitte halt mit CZ geschrieben und viele denken halt dann mit TZ oder nur mit Z. Also es ist schon so. Oder mit U heißt es jetzt Boritzka mit U. Nee, Boritzka mit O. Und das war immer irgendwie tricky. Und dann dachte ich so, mit Hansen, da kann ja nichts mehr passieren. Also wenn das wird wohl nicht falsch geschrieben werden. Und jetzt bin ich halt Laura Hansen.
Ja, nur im Radio und im Podcast Laura Larsson. Das sind jetzt aber ja nicht zwei verschiedene Rollen.
Nein.
Oder so, oder? Weil ich frage mich gerade, als Moderatorin, als Podcast-Host, hast du eigentlich, bevor so eine Aufnahme losgeht, bevor du wie jetzt hier so ein Mikro in die Hand nimmst, hast du irgendwelche Rituale oder stellst du dich irgendwie um auf so einen auf deinen Mikromodus?
Ich muss immer ein bisschen gucken, dass ich nicht anfange zu schreien. Also da versuche ich, also es ist schon dann so geworden, dass wenn ich ein Mikrofon in der Hand habe oder davor stehe, dass ich so ein bisschen versuche, ruhiger zu sprechen, weil ich sehr dazu neige, zu übersteuern oder zu laut bin oder so. Ich weiß auch noch, als ich beim Radio das erste Mal was aufgenommen habe, was noch nicht gesendet wurde, aber so zum Üben, und dann hat mein damaliger Chef sich das angehört und hat gesagt, nee, da fliegen mir ja die Haare, da wehen mir ja die Haare weg, so du schreist du mich an. Ich habe ein sehr lautes Organ. Und meine Schwester sagt immer zu mir, du bist eine Person mit so einer lauten Stimme, das macht mich wahnsinnig. Ich kann überhaupt nicht leise sprechen, es fällt mir ganz schwer. Und sie sagt immer zu mir, Volumenstimme habe ich, eine Volumenstimme.
Mhm. Klingt aber erstmal gut.
Sie meint das, glaube ich, nicht so gut. Und halt sehr lautes Organ. So, das war früher auch immer so ein Ding. Auch so, meine Eltern lachen nicht immer so laut. Das haben die schon manchmal gesagt. Ich hatte sehr damit zu tun, leise zu wirken. Einfach an der Stimme, gar nicht, weil ich so geschrien habe. Und da erde ich mich dann, versuche ich mal so ein bisschen, okay, Laura, Mikrofon ist da, das macht dich schon lauter, musst nicht schreien. Ja. Also so
ein bisschen. Können wir ja mal kurz probieren, weil ich glaube, ich habe das Problem auch. Also ich hatte zum Beispiel in der Pandemie immer, an dieser Stelle auch mal kurz Entschuldigung an alle, die immer zuhören, immer wenn wir so geschaltete Interviews hatten, weil ich die Leute nicht persönlich treffen könnte, habe ich viel lauter gesprochen vor dem Bildschirm, weil ich das Gefühl hatte, irgendwie war ich nicht. Ich. Man kann sich viel schwerer auf die Stimmung oder genauso wie jetzt auf so eine ruhige, zurückgelehnte Pantoffelstimmung einlassen. Wie ist das denn, stellst du dir, wenn du zum Beispiel im Radiostudio stehst und nicht die Leute siehst, die dir zuhören, wen stellst du dir da vor?
Oh,
das oder ist in was für eine Situation stellst du dir die vor?
Ja, das finde ich ja noch viel jetzt spannender. Pass auf, das Ding ist, dass ich mir richtig oft vorstelle, dass es jetzt jemand hört, der mich nicht kenne und der mich blöd findet.
Wirklich?
Und dann macht mir das ein bisschen Spaß.
Warum macht ihr das Spaß?
Also so, nein,
andere aber würde es verunsichern.
Was heißt blöd findet so, es gibt doch, vielleicht hattest du das auch, oder ich glaube, viele kennen das so, wenn die an ihre Jugend zurückdenken, diesen einen Lehrer, diese eine Lehrerin, Mitschülerin oder irgendwen aus der Vergangenheit, wo man so weiß, boah, die Person war mir nicht gut gesonnen oder die hat vielleicht auch nicht an mich geglaubt oder so. Mir macht das dann irgendwie so Spaß, darüber nachzudenken, oh, stell mal vor, Lehrerin XY, die damals zu dir gesagt hat, keine Ahnung,
du Abi
schaffst
viel.
Du die oder du schreist zu viel oder irgendwas Doofes gesagt hat, die hört es jetzt und das gibt mir immer so ein Selbstbewusstseinskick.
Verstehe, okay, also es kommt eigentlich mehr aus so einem Stolzgefühl, boah, das habe ich geschafft. Und
vielleicht eher so.
Und ist es beim Podcasten das Gleiche oder?
Oh, beim Podcasten verliere ich mich sehr, sehr doll, weil das so eine, besonders jetzt gerade mit Simon ja auch, so eine freundschaftliche Ebene ist, dass ich da das Mikrofon gar nicht mehr so richtig merke. Und das wird sehr, sehr gesprächig. Und da bin ich dann auch so tief im Gespräch mit ihm drinne, dass ich da mir gar nicht, beim Radio ist es anders. Also beim Radio ist es eher so ein bisschen perform und okay, da ist irgendwie keine, also eine hörende Masse XY, aber beim Podcast habe ich das gar nicht. Da ist einfach ein Nichts beim Reden.
Ich glaube, wir kommen gleich noch auf die mehr Unterschiede dazwischen, aber ich würde gerne erst einmal kurz erzählen, für Leute, die das noch nicht wissen, wie du zum Radio gekommen bist. Weil du wusstest, glaube ich, ganz früh, dass du das machen wolltest, dass du Radiomoderatorin werden wolltest. Aber dann hast du erst mal 3 Jahre lang in der Stadtbibliothek von Parchim, deiner Heimatstadt, abgehangen.
Ja, richtig.
Warum?
Genau, ich wusste das schon ganz lange, aber ich glaube, dass ganz viele Menschen, die beim Radio arbeiten, so diese Geschichte haben von Fisher-Price-Rekorder mit so einem kleinen Mikro dran auf Kassette was raufsprechen. Das habe ich exzessiv betrieben als Kind und halt Radio gespielt und das geliebt und auch immer sehr viel Radio gehört, so mit meinen Eltern, so wir haben immer Radio gehört und ich fand das mega cool. Und dann habe ich, als es dann so darum ging, in der Schule, was will man jetzt machen nach dem Abi und so, habe ich dann ehrlich gesagt richtig doof einfach gegoogelt, wie wird man Radiomoderatorin. Und das war sehr ernüchternd, was ich da gefunden habe. Ich bin auf 1000 Foreneinträge irgendwie gestoßen und es war immer, naja, muss man halt studieren, Journalismus. An das wird es nicht gehen. Und selbst dann die wenigsten, die dann zum Radio ans Mikrofon kommen. Und es war so, dass ich sofort dachte, nee, das ist Quatsch, das wird in diesem Leben nichts mehr. Hatte auch so, war jetzt auch nicht für mich das Einfachste mit der Schule. Ich glaube, ich habe ein okayes Abi gemacht, aber es war alles so, keine Ahnung, hätte auch sein können, dass es nicht klappt, bin ich ganz ehrlich. Und deswegen habe ich mich gar nicht richtig getraut, mir zu überlegen, was nach dem Abi passiert, weil ich aber froh war, dass ich das geschafft habe. Und ich glaube, alle waren froh, dass ich das irgendwie geschafft habe, also auch so in meiner Familie. Und dann eben, ja, Parchim, in dem habe ich ja gewohnt und da gab es halt nichts, wo ich mich hätte ausprobieren können. Keinen lokalen Sender vor der Haustür oder ein Schulradio, sowas gab es ja alles nicht. Und dann waren meine Eltern so, okay, du musst jetzt halt irgendwas machen und vielleicht auch was, wo du schon Geld verdienst. Und dann war ich mit meiner Mutter auf so einer Jobmesse, weiß ich nicht, in Parchim. Und ich war immer schon, ich habe sehr viel immer gelesen und kein Hochtrab Literatur, bitte nicht falsch verstehen, aber ich habe halt irgendwie so gerne gelesen und war sehr gerne in der Bibliothek. So, das war immer ein schönes Ritual in Parchim, Stadtbibo und irgendwie DVDs und Bücher ausleihen. Ich fand das cool. Und ich kannte die auch, die da alle gearbeitet haben und so. Und dann habe ich gesehen, die bilden aus. Und dann hieß der Beruf, den ich gemacht habe, hieß Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste Fachrichtung Bibliothek. Und ich dachte, warte mal, da kommt irgendwas mit Medien drinne vor. Toll, das mache ich. Und so ist es dann halt passiert, dass ich 3 Jahre diese Ausbildung gemacht habe, die ich habe oft schlecht darüber gesprochen. Das tut mir schon fast ein bisschen leid. Das hat die Ausbildung auch eigentlich nicht verdient. Aber und ich glaube, für manche Leute ist das auch voll das Richtige. Aber für mich war das nicht das Richtige, die 3 Jahre. Es war ja Stillarbeit eigentlich. Mhm. Und ich bin ja nicht still. Und das war so, das Coolste war eigentlich das Publikum, wenn da irgendwie dann so Ausleihzeiten waren und man mit Menschen so ins Gespräch kam oder so, sonst war immer das alles ein bisschen zu steif, da habe ich mich gar nicht drin gesehen, habe es aber dann zu Ende gebracht.
Das wollte ich gerade fragen, dann musst du doch ganz oft da mit deinem Bücherstapel durch die Bibliothek geschoben sein und gedacht haben, oh, ich breche es ab.
Habe ich gedacht, ja.
Und warum hast du trotzdem durchgezogen?
Ich glaube, es war so ein bisschen der Druck meiner Eltern. Ich wusste, dass sie auch sauer sind. Und ich hatte auch keinen Plan B. Ich glaube, wenn ich jetzt meinen Eltern gesagt hätte, hier, guck mal, ich habe mich jetzt an dieser Uni beworben und wurde angenommen. Oder hier, guck mal, ich habe jetzt diese Ausbildung für mich gefunden. Ich will lieber die machen. Mhm. Aber ich hätte abgebrochen, ohne mir einen Plan B zu haben. Und ich muss auch dazu sagen, dass in diesen 3 Jahren der Ausbildung, ich war richtig auf Partykurs. Also es war wirklich, ich habe vom Wochenende zu Wochenende gelebt. Und ich habe gar nicht darüber nachgedacht, beruflich eigentlich ganz schön kacke gerade. Und wieso ist in der Zukunft? Da hätte gar keinen Platz dafür, weil ich damit beschäftigt war, feiern zu gehen.
Das kam dann erst nach dem Abschluss dieser Ausbildung auf einmal wahrscheinlich wie so ein Klumps in deinem Leben.
Genau, die Ausbildung war dann halt vorbei und es hieß dann auch, ich kann nicht übernommen werden. Und ich glaube sogar, wenn die mich übernommen hätten, wäre ich vielleicht heute noch da. Ich weiß es gar nicht genau. Das war eher so ein Bequemlichkeitsding. Mhm. Aber die haben mich nicht übernommen. Dann habe ich Bewerbung geschrieben, auch an ganz viele andere Bibliotheken im Land. Ist jetzt aber auch nicht so der Job mit 1000 Millionen Stellen, alles super digital und ganz viele Bibos, die irgendwie digital sind. Und, ich habe überhaupt gar nichts gefunden, keine Stelle. Und dann habe ich so gedacht, meine Eltern haben sich dann getrennt zu dem Zeitpunkt. Das war für mich, glaube ich, auch so ein Cut, dass ich mein Kinderzimmer irgendwie nicht mehr hatte. Ich habe immer noch zu Hause gewohnt, die ganze Ausbildung über. Und da war das irgendwie, glaube ich, so ein Cut, dass ich dachte, nee, warte mal, jetzt muss ich irgendwas verändern. Und vielleicht gehst du deinem Traum von Radio und vom Moderieren jetzt doch nach.
Hast du dich vielleicht auch dadurch, dass die sich getrennt haben, ihnen auf einmal weniger verantwortlich gegenüber gefühlt?
Ja, ich glaube schon. Also vielleicht, ich finde schon, dass wenn man so Eltern hat, die zusammen sind und die Entscheidungen zusammentreffen, nochmal einen anderen Druck aufbauen. Das ist jetzt gar nicht böse gemeint, also gar nicht böse meinen Eltern gegenüber. Die wollten ja immer das Beste für mich und haben mich in allem unterstützt, um Gottes Willen. Aber ich glaube, die hatten dann natürlich mit sich irgendwie zu tun, was völlig normal ist. Und wie gesagt, wir haben unser Haus verkauft und das Leben hat sich für die beiden ja auch total geändert. Und ich glaube, dass ich dann so ein bisschen freie Fahrt hat, vielleicht auch was Unvernünftiges zu machen und unvernünftigen Beruf irgendwie zu suchen, joggen zu gehen. Ich habe dann ein Praktikum gemacht, irgendwie kaum Geld verdient, bin einfach nach Berlin gezogen, ohne irgendwas. Und es war echt nicht leicht, die Jahre. Und ich glaube, meine Eltern haben auch ein bisschen die Krise mit mir bekommen, aber sie hatten nicht mehr so die Kraft, als eingeschworene Einheit zusammen irgendwie mir zu sagen, sieh zu, dass du wieder zurückkommst und irgendwie einen vernünftigen Job machst. So.
Mhm. Mhm. Und dann hast du es, also jetzt glaube ich, spulen wir so ein bisschen vor, aber du hast es ja dann geschafft. Du hast deine ersten Moderationsjobs bekommen, bist beim Radio gelandet und ich stelle mir gerade vor, wie du dann nach vielen Jahren Ackern hinter diesem Mikro stehst, deinen Traum lebst.
Ja, das war krass.
Bis heute. Und trotzdem sagst du, hast du heute so eine Hassliebe mit dem Radio. Mhm. Wo kommt das denn her?
Weil sich Radio so verändert hat. Ich habe so gemerkt, als ich mit Radio angefangen habe, und das ist, glaube ich, so 8, 9 Jahre her, so Praktikum und so, dass da die Leute noch anders drauf reagiert haben. Also so FreundInnen, Familie und so. Familie eher nicht, weil die hören heute noch Radio, aber es ist auch eher eine andere Generation, weil so jetzt meine Generation oder noch jünger jetzt immer mehr so kommt, Radio höre ich eigentlich gar nicht. Ja, cooler Job, aber Radio höre ich eigentlich gar nicht. Und das sticht aber so ein bisschen in mein Herz. Gerade in so einer Zeit, in der jeder Mensch halt Podcasts einfach hört und voll bereit ist für gesprochenes Wort und voll bereit ist, seine Aufmerksamkeitsspanne herzugeben für jemand, der irgendwie persönliche Geschichten erzählt. Und eigentlich ist ja Radio nichts anderes. Und doch bin ich dann manchmal in der höheren Situation. Ich sitze im Auto, ich höre super viel Radio. Ich fahre irgendwie durch verschiedene Bundesländer, durch verschiedene Gebiete, habe verschiedene Sender auf dem Ohr und denke manchmal, ich verstehe, warum manche Menschen sagen, nicht bei jedem Sender, um Gottes Willen, nee, da höre ich lieber einen Podcast, das kann ich nicht ertragen.
Ja.
Also Ich mache das manchmal schon ein bisschen sauer, auch Radio zu hören.
Ja, ich wollte gerade sagen, also das ist ja schon ein Unterschied, dieses Bedürfnis nach dem langen gesprochenen Wort. Also hier gerade hören sich Leute eine gute Stunde am Stück, nur zwei Leute
Respekt,
an, die sprechen.
Leute.
Respekt, genau. Und da muss man, finde ich, auch selbstkritisch über Sender wie Enjoy oder Fritz und so weiter, wo das hier ja auch ausgestrahlt wird zum Glück. Aber da hat sich das gesprochene Wort ja auch abgebaut oder ist immer weiter zusammengekürzt worden, auch bei 1Live, wo du regelmäßig hinterm Mikro stehst.
Ja.
Und vielleicht ist das halt so eine Entwicklung, die Leute wollen gar nicht mehr nur diese ganzen Snacks, diese Moderationssnacks zwischen den Mainstream-Musik-Snacks, zwischen den Jingle- und Nachrichten-Snacks, sondern sie wollen entweder Musik oder langes Inhaltliches und irgendwie... Ja, hat sich das vielleicht so umentwickelt?
Ich glaube schon und ich glaube, es gibt auch super viele, also erstmal ein Konkurrenzmarkt natürlich enorm, gerade beim Privatradiosender, wo es um jede MA geht, also es ist ja immer so ein Riesending.
Marktanalyse,
genau, zweimal im Jahr kommen dann so die Zahlen und es ist halt so ein Riesending, weil aus den Zahlen sich dann wiederum natürlich die Werbung ergibt und wie teuer kann man sie verkaufen, eigentlich total klar. Und da natürlich konkurriert wird. Aber dadurch, dass so konkurriert wird auf dem Markt, klingt natürlich auch sehr viel gleich. Und ich finde halt so, dass Radio so ein bisschen verloren hat, sich was zu trauen. Und das finde ich, das macht mich so ein bisschen, das heißt wütend, das finde ich so schade. So diese Angst als Radiomoderatorin zum Beispiel. Okay, wir haben hier dieses Korsett XY, das heißt, wir dürfen so und so lange eigentlich moderieren und dann so, ach, kacke, die Geschichte war eigentlich gut, die ich erzählt habe. Aber
nicht in anderthalb Minuten.
Dafür werde ich auf den Deckel bekommen. So gibt
krass.
Es. So eine, und das finde ich total schade. Ich finde, dafür muss eigentlich Platz da sein. Und ich glaube, so diese Studien, die man so angeht beim Radio, dieses, okay, der durchschnittliche Hörer, durchschnittliche Hörerin, die hören so und so viele Minuten Radio am Tag. Das bedeutet, die sollen in diesen Minuten eigentlich alles kriegen, was sie sich wünschen. Das heißt, du hast am Ende immer zu Ed Sheeran. Weißt du?
Das wird jetzt halt bisschen was von allem.
Ja, so, das wird jetzt halt so im Umkehrschluss. Und ich sage wirklich nicht, dass 1Live so ist, dass Enjoy so ist, dass Fritz so ist. Aber so manchmal, wenn ich, wie gesagt, durch die Regionen mich durchhöre, erweckt das so ein bisschen den Eindruck in mir. Das finde ich halt irgendwie schade. Und ich finde, es könnte alles noch so ein bisschen jünger sein. Ich finde, man kann voll vom Podcast zehren. Es gibt ja auch so man hat ja auch als Moderatorin, als Moderator so Airchecks. Weiß nicht, ob dir das was sagt.
Also das sind so Feedback-Runden quasi.
Genau.
Ne?
Also dass man sich, schlimmster Moment, dass man sich mit jemandem, der Ahnung davon hat, zusammensetzt und dann wird die Sendung nochmal durchgehört. Schlimm, weil du dich ja dann selber auch nochmal hörst und denkst, mein Gott, was habe ich da für einen Scheiß erzählt? Ist wirklich schlimm.
Kannst du dich grundsätzlich selbst gut hören?
Mittlerweile,
weil das geht ja ganz vielen Leuten so, dass sie sagen.
Okay. Aber manchmal auch nicht. Aber meistens geht's. Aber am Anfang war Horror. Schlimm, schlimm, schlimm. Ganz, ganz schlimm. Aber diese Airchecks, also ich hatte bis jetzt fast nur Ja, ich hatte nur Männer, die mich geercheckt haben. Ich war jetzt bei 4 Radiosendern und es waren nur Männer und ungefähr alles ein Alter, würde ich sagen. Alles weiß, alles männlich, alles so zwischen 40 und 60. Und es kann ja eigentlich gar nicht sein. Ja. Also die bewerten ja auch inhaltlich
was. Wie cool wäre es, wenn die Hörerinnen und Hörer das mal machen würden.
Ja,
ne?
Genau. Ja. Oder wie cool wäre es, wenn es irgendwie... ja, weiß ich nicht, irgendwie eine junge Frau wäre, die einen erfolgreichen Podcast hat oder so, die ihr Storytelling total gut beherrscht und alles durch so eine andere Brille irgendwie sieht. Und ich finde, das fehlt irgendwie total. Ja. Und das hört man auch.
Ja, hast voll recht. Wenn ich auch so überlege, wie der Videojournalismus, den wir in den letzten Jahren gemacht haben, von YouTuberinnen und YouTubern beeinflusst ist. Ne? Und man sich irgendwie ganz neue Arten zu filmen und zu erzählen abguckt, das stimmt. Das finde ich total interessant, dass du das sagst. Und wie... Also dann klingt es ja so, als wäre das für dich so voll die gute Ausgewogenheit, dass du Radio und Podcast machen darfst. Weil beides ist so dein Herzensthema, moderieren und ins Mikro sprechen.
Ja.
Und du kannst aber verschiedene Sachen machen. Und du hast ja schon ganz viele verschiedene Podcasts gemacht, auch mit verschiedenen Co-Moderatoren, Moderatorinnen. Ne? Es gab Herrengedeck mit Ariana.
Genau.
Du hast mit deinem Mann einen Hochzeitspodcast gemacht. Oder mit deinem, da wart ihr noch nicht verheiratet. Also mit deinem Verlobten damals noch.
Genau.
Und jetzt machst du mit Simon Dömer Zum Scheitern verurteilt. Mhm. Was macht denn einen guten Podcast-Partner oder Partnerin aus?
Hui, gute Frage. Ich glaube, dass man sich... Ja, dass man sich gut unterhalten kann natürlich. Das hat, finde ich, auch so ein Vertrauen, so eine Vertrauensebene. Und dafür muss man, glaube ich, gar nicht Best Friends Forever seit 35 Jahren sein. Aber ich glaube, man hat ja so auch im echten Leben so Menschen, wo man merkt, boah, mit dieser Person kann ich mich einfach immer so gut unterhalten. Ich glaube, das ist schon wichtig, auf einer Wellenlänge zu sein. Aber genauso wichtig ist es, gerade wenn man jede Woche einen Podcast rausbringt und auch über... weiß ich nicht, Themen spricht, Gefühle, die man so hat in der Welt, dann ist es, glaube ich, auch wichtig, dass sich die unterscheiden. Also man darf sie auch nicht zugleich sein, weil sonst hast du immer so diese homogene Masse, die du die ganze Zeit hörst. Und ich finde so ein bisschen Reibung oder auch, also Simon sagt voll oft Dinge, wo ich dann denke, das hat jetzt voll meine Denkweise verändert. Also das ist dann für mich gut, aber vielleicht auch für die hörende Person. Ja. Ich glaube, das ist wichtig. Und auch das Interesse untereinander, sich ausreden und zuhören zu wollen. Weil das habe ich sowohl beim Radio als auch beim Podcast auch schon gemerkt. Ich selber habe das schon gemacht, aber es wurde auch schon mit mir gemacht, so dieses, okay, wir nehmen jetzt einen Podcast auf und ich möchte eigentlich nur meine Geschichte loswerden.
Mhm.
Und es ist schön, also bei Simon ist es überhaupt nicht so, es ist total schön, dass man wirklich interessiert daran ist, was hat der mir jetzt diese Woche zu erzählen? Und das hört man, glaube ich, auch, weil das ein anderer Umgang miteinander ist.
Und dann hatte ich aber ein tolles Verkaufsgespräch mit ihr, die mich dann auch noch gefragt hat.
Hat sie dich gesiezt oder diesmal geduzt auch?
Ich glaube, da wurde ich gesiezt oder sie hat es auch erstmal gut umschifft, gesagt.
So wie damals mein Gynäkologe nicht wusste, bei mich siezen und duzen soll und gesagt hat, aber schwanger ist sie nicht.
Ach so, in der dritten Person.
Mich hat, aber schwanger ist sie nicht.
Ja, so, oh Gott, ich hasse Menschen, die in der dritten Person stehen. Ja, außer einmal fand ich das süß, da hat eine Freundin von meiner Oma, Roswitha, die hat immer in der dritten Person von mir gesprochen. Wie lange lebt er in Berlin? Und was macht er, wenn er in Berlin unterwegs ist?
Dass ich da mal durch die Ohrmuschel gehe.
Durch die Muschel durch.
Einfach mal ein bisschen... Die Muschel säubern, ihr Schweine.
Wirklich, was ist denn
das Ohr?
So war das wirklich nicht die Ohrmuschel. Meine Güte, ihr werdet erwachsen. Ihr macht wahrscheinlich auch bei Worten wie so finnischer Meerbusen.
Aber ich finde nicht, dass das an der schauspielerischen Leistung von Jennifer Lopez lag.
Also auch ein bisschen. Also und das finde ich sehr, sehr frech, dass Leute in einem Vorab-Interview, sind Leute zu ihr gekommen und haben gesagt, erste Reviews sind da, da wirst du schon als Oscar-Kandidatin gehandelt. So, weißt du, so es gibt dieses eine Interview, wo jemand reinkommt und dann weint sie da eben da an dieser Stelle. Und dann ist dieser furchtbare Film, wo sie jetzt ehrlich gesagt jetzt auch nicht so in Marry Me. Dafür dann vielleicht einen Oscar, aber nicht
dafür. Wenn ich eine gewalttätige Person wäre, was ich nicht bin, würde ich dir gerade richtig, richtig doll gerne ins Gesicht schlagen. Weil du dich so dermaßen einreißt in genau das, worum es auch in diese Doku geht.
Die sagen,
sie
kann nicht schauspielern oder was?
Genau.
Doch, sie kann schauspielern, sorry.
In diese ganzen
aber das Reihen, ist nicht
in dieses ganze, doch ist es. Ich möchte dich mal mit 52 an der Pole-Dance-Stange sehen, Simon Dömer. Das will ich mal sehen.
Und gibt's, ich stelle mir vor, dass das auf eine Art auch eine relativ intensive Beziehung ist, wenn man sich einfach einmal die Woche so ausführlich unterhält. und womöglich noch öfter ohne Mikro an. Gibt es denn sowas wie eine Podcaster-Eifersucht? Weil zum Beispiel Ariana macht jetzt einen neuen Podcast mit Till oder Simon hat noch einen zweiten Podcast mit Sophie.
Ja, stimmt.
Empfindest du da so, boah, die Geschichte hast du jetzt da erzählt oder boah, keine Ahnung?
Nee, das habe ich bis jetzt, das habe ich tatsächlich noch nicht gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber guter Punkt. Vielleicht muss ich da mal noch mal ein bisschen mehr reinhören und...
Und ich wollte dich mal, warum hast du mir, da hast du jetzt was mehr ausgelesen, Eva, was ich bis jetzt noch nicht hatte. Oh Gott, ich entschuldige mich jetzt schon bei Simon.
Nein, Spaß.
Und ich habe mich auch gefragt, so als, also das ist ja das klassische Genre-Laber-Podcast, das du da betreibst. Und man gibt ja zumindest dem Eindruck als Hörerin nach unheimlich viel von sich preis. Ihr sprecht irgendwie über Krankheiten, Alltag, Beziehung, Job. Gibt's irgendwas, wo du so innerlich eine ganz klare Grenze gezogen hast, wo du sagst, darüber spreche ich nie und ist euch vielleicht noch nie aufgefallen, aber war noch nie Thema?
Eigentlich so familiäres. Also, dass ich jetzt hier dir erzählt habe, dass meine Eltern sich da getrennt haben, das war, glaube ich, schon so das Intimste, was geht. Das würde ich komplett weglassen. Also alles, ja, was familiär stattfindet, Gespräche, die man familiär hat, Probleme, aber auch glücklich sein mit der Familie, das würde ich komplett weglassen. Generell Gefühle von anderen Leuten, das hat da nichts zu suchen, finde ich, im Podcast. Ja. Es sei denn, die Person sagt, das kannst du ruhig mal im Podcast erzählen, das wäre mir irgendwie wichtig, kann ja auch, also ist auch schon passiert oder sowas, dass ich irgendwie eine witzige Geschichte mit einer Freundin oder so hatte und die dann gesagt hat, oh mein Gott, das musst du im Podcast erzählen, wusste ich, okay, dann bin ich da safe. Aber ich glaube, Familie und Gefühle, Ängste, auch alles eher so negative, Krankheit, Tod, das würde ich im Podcast so nicht erzählen. Das ist meine Grenze, ja.
Es gibt in diesem Podcast auch immer Entweder-Oder-Fragen, hat auch viel mit Grenzen zu tun, weil du musst dich für eins entscheiden.
Ich weiß.
Die erste ist direkt ans Thema anschließend, Podcast oder Radio?
Oh, Eva, du gemeiner Mensch.
Wenn nur noch eines ginge.
Es bricht mir das Herz, aber ich würde mich für Podcast entscheiden, weil ich es geil finde. Das heißt, also ich finde es schön, da zu machen, was man halt will. Und da jetzt auch so viele Podcasts im Radio laufen, ich glaube schon, dass es so die Zukunft einfach ist. Und damit will ich nicht sagen, dass Radio ausstirbt, aber ich würde mit Podcast gehen.
Telefonieren oder Sprachnachricht?
Sprachnachricht. Ich hasse telefonieren.
Okay. Heizt du schon, ja oder nein?
Nein. Doch nicht.
Deswegen habe ich
dir auch die Hausschuhe angeboten, Eva.
Aber ich finde es gerade noch angenehm. Okay. In meiner Wohnung war es heute schon kälter.
Ja? Okay.
Shopping, mehr online oder in der Fußgängerzone?
Online leider. Und ich weiß, dass das nicht so cool ist, aufgrund von Bestellungen und es ist alles Fast Fashion, nicht gut. Weil ich shoppen macht mich fertig. Ich hasse es, in der Umkleide zu sein. Und ich brauche das dann hier zu Hause, um das hier in Ruhe anzuprobieren und hier dann meinen Anfall zu bekommen und nicht irgendwo im Geschäft öffentlich.
Aber triffst du so eine Entscheidung dann auch beim ersten Mal anziehen oder lässt du Sachen hier noch 3 Tage in der Ecke liegen?
Ja.
Letzteres.
Ja. Ich lasse das hier noch rumliegen.
Okay. In welchem Internat hättest du lieber ein Schuljahr verbracht? Hogwarts oder Schloss Einstein?
Oh, krass. Oh, wenn du mich das vor 2 Monaten gefragt hättest, hätte ich sofort Schloss Einstein gesagt. Ich habe aber gerade eine exzessive Harry Potter Zeit durchlebt. Ich habe alle Filme durchgeguckt. Das erste Mal am Stück mit über 30. Und deswegen, ich sag Schloss Einstein.
Okay.
Ich sag Schloss Einstein. Doch, ich sag Schloss Einstein. Aber erste Generation.
Ja. Ja, mit Budi und... Ja.
Richtig. Und Oliver. Und ich habe übrigens neulich auf YouTube, kann man sich die angucken, die ganze erste Episode.
Staffel?
Die erste Staffel nochmal komplett angucken.
Okay, ihr wisst, ich lasse keine Gelegenheit aus, euch einen Ohrwurm zu verpassen. Also bitte.
Und die sind sind so klein. Also die DarstellerInnen sind jetzt so kleine Babys. Also nicht wirklich Babys, aber sie sehen so jung aus. Und als ich das geguckt habe, waren die aber älter als ich. Und für mich waren das ganz große
immer
Erwachsene.
Immer freitags um 17.05 Uhr im Kika. Ich habe mich immer mit Julia getroffen, mit meiner Freundin Julia, und habe es auch geguckt. Ja, und dann habe ich nämlich jetzt bei der Vorbereitung gesehen, dass du mal eine Gastrolle gespielt hast. Und ich war todesneidisch.
Ja, das war krass. Also da habe ich auch gedacht, das ist jetzt nicht wahr. Da habe ich ein Angebot mich bekommen, ob ich da eine Gastrolle spiele, möchte eine erwachsene Person. Und es hat total viel Spaß gemacht. Ich muss aber dazu sagen, es war noch so richtig auch Corona-Times, total strenge Regeln am Set und jeder so für sich allein. Das fand ich ein bisschen traurig, weil ich mir ja vorgestellt habe, mit den Kids ist man dann da. Und das war leider nicht so, aber da konnte niemand was dafür. Aber es war sehr witzig.
Okay, und ich würde sehr gerne ein Schloss Einstein-Zimmer mit dir teilen. Oder hätte gerne.
Ja.
Glaubst du an Horoskope, ja oder nein?
Nein. Und das hat leider den Grund, ich bin versaut mit Horoskopen, weil ich ja mal bei, ich will es dir gar nicht sagen, bei einem spirituellen Sender, ein spiritueller TV-Sender, da habe ich mal ein Praktikum gemacht und da liefen auch Horoskope. Und ich habe diese Horoskope eingesprochen, das war mein erster Sprecherjob so. Krass, ja. Okay. Und das lief dann irgendwie zweimal am Tag, so diese Horoskope. Und ganz ehrlich, ich habe irgendwelche Blätter, die da lagen, vorgelesen.
Okay, also einfach so aus dem Stapel gezogen.
Und wenn damit so umgegangen wird,
dann zumal bei einem Sender, der das zu seinem Markenzeichen
hat. Dadurch bin ich total versaut, was das angeht.
Aber es ist ja gerade seit einiger Zeit so ein heftiger Hype.
Ich weiß, ich finde es so, so krass. Und ich habe so ein bisschen abschätzig das zuerst betrachtet. Ich weiß gar nicht, wie ich mich getroffen habe. Zaiwa. Mit Zaiwa Humsi habe ich mich getroffen.
War auch schon hier zu Gast?
Genau. Und ich war bei ihr im Bahn-Podcast zu Gast. Und sie hat dann irgendwie zu mir gesagt, ja, du bist Krebs, ne? Ich so, ja. Ja, deswegen. Ich auch. Und deswegen ist es so und so. Und das ist, ich muss das so ein bisschen einräumen und so ein bisschen damit aufräumen, was ich so mal behauptet habe, was Horoskope angeht oder so Sternzeichen. Ich immer mehr so merke, wenn das jemand bei mir so anspricht, dass es leider alles sehr doll stimmt.
Ja. Was sagt man denn über Krebse, was bei dir
sehr
stimmt?
Sehr emotional, sehr harmoniebedürftig. Es stimmt halt voll.
Okay. Ja, gut.
Aber vielleicht stimmt es auch bei ganz vielen anderen Leuten, die Wassermann sind oder Stier. Also ich habe keine Ahnung.
Oder Zwilling. Ich bin Zwilling.
Und du bist auch emotional?
Hin und wieder.
Siehst du?
Wer ist es nicht? Wovon hast du mehr? Disziplin oder Talent?
Ja, von gar nichts von beiden viel. Aber wenn, dann würde ich sagen Talent, weil Disziplin ist null und Talent aber vielleicht wenigstens zwei.
Ich habe mir gedacht, dass du so antworten würdest.
Wirklich?
Also ich habe diese Frage bewusst mitgenommen, weil ich dachte, das wird für dich wahrscheinlich ein bisschen schwer. Und ich finde, das ist bei dir, also ich habe jetzt mir unheimlich viel angeguckt, angehört und so weiter. Und es ist so ein bisschen die Laura Larsson-Erzählung auch, dass du gar nicht so viel von dem hast. Du, ganz oft bist du so, oh, ich kann das eigentlich nicht oder ich kriege nichts auf die Kette. Und dann lese ich aber, wie du zum Beispiel am Anfang beim Radio immer noch mal extra Aufnahmen gemacht hast, um dich selber nach vorne zu prügeln.
Ey, aber weißt
oder
du, das stimmt.
Die Tatsache, dass du so einen Pendel-Lifestyle zwischen zwei Großstädten in Deutschland, zwischen Köln und Berlin, wo ich so denke, boah, das muss man ja auch erstmal alles buchstäblich auf die Kette kriegen. Und dann denke ich mir, ein bisschen Disziplin muss doch in dir drin stecken, Laura Larsson. Und auch, um dahin zu kommen, wo du jetzt bist, auch wieder nicht nur Disziplin, sondern auch genug Talent. Und ich habe viel über dein Selbstbewusstsein nachgedacht im Vorfeld und gedacht,
geil.
Warum rutschst du immer in diese Rolle, die ja auch ehrlich gesagt so ein typisches Mädchen-Klischee ist von
Krebs
auch
halt.
Eigentlich, ja, cool. Vielleicht auch der Krebs. Oh, eigentlich kann ich das gar nicht. Und ich mache mich hier so ein bisschen selber klein.
Das stimmt, das stimmt.
Oder leise. Eben hast du gesagt, du musstest immer leise sein oder solltest leiser sein. Und das ist jetzt hier vielleicht auch Küchenpsychologie, keine Ahnung.
Liebe sowas.
Schon
also wirklich.
Interessant, finde ich.
Ja, das stimmt. Ich sehe immer nicht so doll die positiven Sachen. Ich muss mich auch mal ein bisschen dann zu rütteln. Und zum Beispiel diese Sache mit dem Radio und ich habe dann da bis nachts noch irgendwelche Aufnahmen gemacht, weil ich das unbedingt wollte. Das stimmt und da muss ich auch wirklich sagen, da war ich diszipliniert. Zum allerersten Mal so richtig, weil ich noch nie was so doll wollte und noch nie so sehr was durchgezogen habe wie das, noch nie. Ich habe mich ja erlebt auch als Kind, als Teenie, Jugendlicher, junge Erwachsene und ich habe so viel abgebrochen. Meine Mutter hat die Krisen bekommen. Sie sagt heute noch, unser ganzer Dachboden war voll mit Handbällen, Volleybällen, Fußbällen, Judoanzügen, Ballettanzügen. Und ich habe überhaupt kein Durchhaltevermögen halt für irgendwas gehabt. Und das habe ich irgendwie so mitgenommen, dass ich relativ schnell die Lust verliere. Aber vielleicht, das Erkenntnis kommt mir gerade, ist es dann auch einfach nicht das Richtige gewesen. Weil bei den Sachen, die mir wichtig waren, ob es jetzt ist, nochmal einen neuen Podcast zu starten, nachdem Herrengedeck vorbei ist, oder halt überhaupt diesen Weg zu gehen, irgendwie zum Radio zu kommen, das habe ich dann schon durchgezogen. Stimmt schon. Ja, aber ich trotzdem, ja, na, ich würde mich trotzdem für Talent entscheiden.
Ach, vielleicht bin ich auch einfach sensibilisiert für dieses Thema, weil ich mich natürlich für Deutschland 3000 ständig damit auseinandersetze, bei jedem neuen Gast. Was ist die Erzählung über diese Person? Wie beschreibt sie sich selbst oder in was für Rollen schlüpft sie? Und wie sehe ich sie? Wie will ich sie erzählen? Ich finde es aber auch echt ganz spannend, ab und zu mal bei sich selbst zu beobachten. Manchmal sind das ja auch Rollen, die einem in der Familie immer so zugeschrieben wurden. Da sagen dann einem Eltern oder Geschwister halt die ganze Kindheit und Jugend lang, dass man so unordentlich sei oder unsportlich oder besonders vernünftig, dass man das irgendwann selbst komplett verinnerlicht und gar nicht mehr hinterfragt. Und vielleicht dann sogar so wird, weil einem das ständig gesagt wird. Dabei steckt die andere Seite, das jetzt Unvernünftige, die Sportliche oder der Ordentliche, vielleicht ja auch in einem drin. Aber okay, genug Küchenpsychologie jetzt.
Okay, letzte Entweder-Oder-Frage. Was ist, jetzt muss ich mich kurz hier räuspern.
Ja.
Was ist mehr wert? Der blaue Haken bei Instagram oder im Wikipedia-Eintrag der Heimatstadt als bedeutende Persönlichkeit gelistet zu werden?
Gott, beides ist so egal eigentlich. Da, also ich, Wikipedia war ja so, hat ja ewig gedauert, bis es ging. Ich verstehe das nicht, ich verstehe Wikipedia nicht und ich verstehe auch nicht.
Wie hast du dich da selber eingetragen?
Nein, ich habe mich da nicht selber eingetragen. Jemand hat das versucht und jemand anderes hat immer wieder versucht, das zu löschen. Es war unfassbar und man kann richtig sich so ein Protokoll angucken von diesem Krieg auf Wikipedia, der da halt irgendwie ausgebrochen ist, ob mein Artikel oder ob ich relevant genug bin für einen Artikel. Und dachte ich, sag mal, wer entscheidet das denn? Das ist so albern und jeder kann halt einen Wikipedia-Artikel ja erstmal schreiben. Ich habe selber schon einen geschrieben über Räuber Fieting in Parchim.
Wer ist das?
Das ist so ein Maskottchen, eigentlich ganz schlimme Geschichte, weil das so eine alte Sage ist und Räuber Fieting jemand war, der gemordet hat und schlimm war und trotzdem ist es ja das Maskottchen von Parchim und rennt verkleidet beim Stadtfest rum. Ich verstehe das nicht. Ja, okay. Ich verstehe es auch nicht so richtig. Aber darüber habe ich zum Beispiel Wikipedia-Artikel in der Berufsschule geschrieben. Also dahinter steckt eigentlich überhaupt nichts, weil es jeder machen kann. Und hinterm blauen Haken eigentlich auch nicht, aber wenigstens entscheidet es dann irgendeine Person von Instagram, die sagt, ach komm, das ist relevant genug, um blauen Haken zu geben, deswegen gehe ich mit einem blauen Haken. Aber am Ende ist beides egal.
Und ach, ich finde das herrlich, dass du einen Wikipedia-Eintrag über das Maskottchen von Parchim geschrieben hast, weil ich hier auch die Frage auf dem Zettel habe, buchstäblich ist, was verbindest du denn mit Parchim?
Ja, zu Hause sein auf jeden Fall verbinde ich damit. Ich finde Heimat immer einen ganz schwierigen Begriff, weil ich weiß nicht, aus meinem Mund kann das vielleicht auch, oder das heißt aus meinem Mund, von mir als weißer Person, kann das immer auch was so einen kleinen völkischen Unterton haben. Da will ich immer keinem mit auf die Füße treten. Deswegen aber sage ich eher zu Hause als Heimat. Und Kindheit ist Parchim auf jeden Fall für mich. Ja, ganz doll. Ich verbinde alles aus meiner Kindheit und ich bin da offensichtlich sehr hängen geblieben, habe oft das Bedürfnis, auch im Podcast oder auch im Radio über so Kindheitserinnerungen zu sprechen. Ich kann mir auch ganz viel merken, was in der Vergangenheit passiert ist. Meine Mutter sagt immer, hä, wieso weißt du das noch? Keine Ahnung. Ich bin da irgendwie so ganz eng mit verwoben und dafür steht überall Parchim.
Ja. Ich habe mir den Wikipedia-Artikel auch durchgelesen von Parchim. Es sind, man muss sich vorstellen, kleine Stadt in Mecklenburg-Vorpommern mit Pi mal 19.000 Daumen.
19.000
so. Genau, ja. Einwohnern. Und ich fand es sehr schön. Also es war so viel Wasser. Da ist irgendwie Seenplatte und noch ein Seengebiet. Und dann fließt ein Fluss da durch. Und es gibt ganz viel Fachwerk. Und dann scrollt man ein bisschen. Dann sieht man, oh, in der Stadtvertretung AfD 19,5%. Ist dann noch so ein ganz anderer Aspekt von diesem Ort. Und dann gibt es irgendwie ganz viele Denkmäler und so weiter. Also ich liebe es immer, in so random Orten dann zu landen. Und gleichzeitig muss ich auch ehrlich sein, wäre es für mich sehr weit weg als ein Ort, wo ich mal hinziehen würde. Aber genau das macht ihr ja gerade, oder? Also du, wir sitzen hier in eurer tollen, schönen Berliner Wohnung, aber wenn ich das richtig mitbekommen habe, habt ihr euch entschieden, nee, wir gehen raus aus der Stadt und zurück in dieses kleine Kaff.
Genau. Ja, Eva, was soll ich sagen? Ich habe auch ein bisschen Angst davor. Ich freue mich ganz doll darauf. Aber ich habe auch ein bisschen Angst davor, dass ich es vielleicht romantisiere. Und ich bin sehr froh, dass wir dort zur Miete leben. Das heißt, man hat die Möglichkeit, also man gibt jetzt nicht so einen Riesenkompromiss ein. Wir haben auch nach einem Haus geguckt, weil eigentlich ist das so der Traum. Naja, klar, wir haben geheiratet, jetzt ist so die Frage, eigenes Haus und so. Ich habe gedacht, MacPom. Klar, da können wir auf jeden Fall
ein Haus leisten. Also hier vielleicht nicht, aber auf dem Land.
Nee. Also man spricht ja immer nicht so sehr gerne über Geld, ist ja immer irgendwie so ein schwieriges Thema, aber also wir sind da finanziell noch nicht an der Stelle, dass wir sagen können, ja easy, lass mal ein Haus kaufen. Und deswegen haben wir das erstmal so ein bisschen weiter weggeschoben und gesagt, dafür sparen wir jetzt, ist ja auch in Ordnung und ziehen erstmal nach Parchim zur Miete. Und ich sehe es ein bisschen als so eine kleine Testphase auch.
So wie Laura und Nils geht's gerade vielen Menschen in Deutschland. Seit mehr als 10 Jahren boomt hier der Immobilienmarkt. Und gerade nach den Lockdown-Erfahrungen in der Pandemie hat sich die Nachfrage nach Häusern oder Häuschen im Grünen nochmal erhöht. Allein 2021 sind Immobilien hierzulande im Schnitt 11% teurer geworden. Und dieses Jahr sind dann außerdem noch die Zinsen für Kredite enorm gestiegen. Bei einer Studie des privaten Kreditvermittlers Interhyp gaben etwa die Hälfte der Befragten, die in den kommenden 1 bis 2 Jahren eine Immobilie kaufen wollen, an, dass das in ihrer Wunschregion kaum bis gar nicht mehr leistbar sei. Viele machen es deshalb wie Laura und Nils und verschieben ihre Pläne erstmal. Also ich habe da im Vorfeld drüber nachgedacht, weil mich das ehrlich auch persönlich richtig beschäftigt. Ich bin in Berlin gelandet wegen Job, ne? Es war einfach so, klar, ich mache ein politisches Format, 2017, Bundestagswahl, wo zieht man hin? Nach Berlin.
Wo sonst, ja.
Und ich dachte aber nicht, dass ich dann so lange hier bleiben würde, weil ich komme auch aus so einem Parchim, halt in NRW, aber aus so einem kleinen Kaff. Da wollte ich jetzt auch immer weg, aber ich finde so in unserer Lebensphase die Frage, wo will ich eigentlich wohnen? Ich finde immer, es gibt so ein paar Variablen. Ne? Ganz viele Leute in meinem Umfeld und ich selber ja auch, man macht es einfach von der Arbeit abhängig. Das tut ihr ja offensichtlich nicht. Das musst du mal gleich erzählen, weil du wirst ja dann ganz viel pendeln müssen. Ja. Und manchmal frage ich mich aber auch, warum ist mir nicht viel wichtiger, das Umfeld, also warum, vielleicht will ich auch im Grünen wohnen, aber warum priorisiere ich das dann nicht und sorge dafür, dass mein Job dann dazu passen muss oder so? Oder warum gehe ich nicht dahin, wo die allermeisten Freunde wohnen und so? Und also das finde ich, ich merke das richtig, wie das auch ganz viele Leute so in unserem Alter so umtreibt. Wie entscheidet man, wo man wohnen will? Und deswegen interessiert mich das, warum ihr trotz Berufen, die Städteberufe sind und so, wie gesagt haben, nee, wir gehen jetzt da in diesen kleinen Ort und gucken, was das mit uns macht.
Ich habe so genau das Gleiche auch gedacht und ich bin ja auch wegen des Jobs erstmal hierher gekommen und auch aus Parchim bewusst weggegangen, also auch wegen des Jobs, weil ich wusste, da Medien, Radio, Fernsehen, das wird da nicht funktionieren. Und das war total richtig, da wegzugehen. Es war total richtig, die letzten 11 Jahre hier zu leben. Ich habe aber gemerkt, okay, jetzt arbeitest du, hast super viele Aufzeichnungen in Berlin, aber auch in Köln. Und manchmal auch in Hamburg. Und es hat gar keinen Sinn mehr ergeben, sich also jetzt an einer Großstadt anzusiedeln, weil ich gefühlt den ganzen, also mehrmals die Woche im Auto oder im Zug saß. Und es ist egal, ob ich in Berlin gewohnt habe oder ob ich in Köln leben würde. Und Parchim ist, also das heißt, dieser berufliche Aspekt oder der Ort des Jobs, den festen Ort gab es einfach gar nicht mehr. Und das, ich habe halt so durchgerechnet, okay, das könnte ich auch aus Parchim machen. Es würde nichts verändern an meinen Strecken, an meinem Pendeln, außer vielleicht die Zuganbindung nach Parchim. Ist jetzt vielleicht nicht ganz so gut. Aber das war so der Grund, warum das Argument nicht mehr gezählt hat.
Und gab es ein anderes Argument, dass du irgendwie gesagt hast, oh, ich will näher an Familie sein und so? Oder was war das am Ende?
Ja, ich habe so gemerkt, dass ich mich in Berlin nicht mehr so wohl gefühlt habe. Und Nils, mit dem ich ja zusammen mein Leben verbringe, auch nicht. Der kommt auch aus einer Kleinstadt, auch aus NRW. Und ich war so immer, also das, was, wofür man hierher gezogen ist, so dieses, okay, und dann kann ich immer feiern gehen, in eine Ausstellung, zu Konzerten. Es ist immer was los. Ich habe so gemerkt, dass es, je älter ich wurde, langweilig, immer uninteressanter wurde.
Du bist ein
bisschen
verspießt.
Ja, na klar. Ja. Also es wurde halt uninteressanter. Ich habe das nicht mehr so genutzt. Und sitze ich halt in der Wohnung, die recht teuer ist, in Berlin und habe mich dann so gefragt, muss ich dafür in Berlin leben, wenn ich das, was Berlin eigentlich zu bieten hat, gar nicht mehr nutze? Und wenn ich es nutze, bin ich richtig oft genervt davon und das finde ich der Stadt gegenüber nicht fair. Also, weil wenn man selber sich so verändert, dass es einem zu viel wird und merkt, ich meckere nur noch über die Stadt, dann sollte sich nicht die Stadt verändern, weil das hat sie ja schon zu Genüge getan, ja, die letzten 10 Jahre, sondern es ist vielleicht an der Zeit, dass man selber für sich einen anderen Weg findet. Und das ist, da müssen die Leute vielleicht gehen, die spießig geworden sind, statt irgendwie zu fordern, keine Ahnung. Guck dir die Greifswalder Straße an, da ist nichts mehr. Und als ich hierher gezogen bin, war ich da halt irgendwie halt immer feiern. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass es einfach alles laut bleiben muss und sich nichts verändern darf. Aber ich glaube, ich bin jetzt am Zug zu gehen und nicht, dass sich die Stadt verändern muss. So.
Mhm. Ja, finde ich einen guten Schluss. Und was glaubst du, wird sich an deinem Alltag verändern oder vielleicht sogar an dir selbst durch das neue Umfeld?
Ich hoffe ja, dass ich ein bisschen häuslicher werde. Das wünsche ich mir. Ich bin so gefangen im Algorithmus auf Instagram und TikTok, so backen, kochen, aufräumen, do-it-yourself, Deko, so Cottagecore ist so ein ganz großes Thema, was ich mir so angucke, Gartenarbeit, ich habe sowas gehasst oder Blumen, ich habe früher immer gesagt, ich will keine Blumen geschenkt bekommen, ich weiß nicht, was das soll, die verwelken, ich hasse Blumen und mittlerweile, für dich ist halt,
es gibt Pflanzen, es gibt hier, ich gucke mich gerade um,
mittlerweile, also viele, es sind Trockenblumen,
ja,
aber
leicht. Das ist, aber auch eine Zimmerpalme und da vorne zwei kleine,
genau,
auf der Fensterbank.
Ja, ja. Das ist so meine Hoffnung, dass ich das dann mal zur Ruhe komme und mehr so mich mit mir selbst beschäftigen kann. Das wünsche ich mir. Mehr mit mir selbst beschäftigen und damit
Warum?
Glücklich sein.
Hast du, also bist du dir selber nicht genug oder hast du noch Fragen über dich, wo du sagst? Also,
ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wenn ich in Berlin wohne und hier auch Freunde wohnen und das nun mal so die Stadt ist, in der immer was los ist, habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich verspüre so ein bisschen Druck, so dieses typische FOMO, wenn man zu Hause bleibt, wenn man nicht unterwegs ist. Es wird Parchen dir, also mir auf jeden Fall nicht geben, dieses Gefühl, denn da werden ab 18 Uhr die Bürgersteige hochgeklappt und dann ist da keiner mehr unterwegs. Ich muss es leider so sagen. Und ich glaube, das wird ich hoffe, das wird mir so eine Ruhe mitgeben, zu sagen, es ist okay, jetzt hier sich mit mir auseinanderzusetzen, was zu machen, wo ich nicht sprechen muss. So ein bisschen, ich glaube, es auch ein bisschen, kann auch was Meditatives sein, so zu Hause irgendwie vor sich hin zu
den Garten umzugraben.
Ja, naja, so ein Zeug halt einfach. Und das wünsche ich mir. Und nicht hier zu Hause zu sitzen und den Gedanken zu haben, eigentlich müsste ich raus. Das Leben tobt da draußen. Das kann nicht wahr sein. Du bist knapp über 30, raus mit dir. Diesen Druck dann so ein bisschen abzuschaffen, das hoffe ich.
Hast du den Eindruck, Leute auf dem Land sind mehr mit sich im Reinen?
Oh, dafür müsste ich vielleicht ein paar mehr Leute auf dem Land kennen. Kenne ich aber ehrlich gesagt gar nicht. Also ich kenne natürlich meine Familie, aber das ist, ich würde jetzt mal eher so über Leute nachdenken in unserer Generation. Und da kenne ich gar nicht wirklich jemanden, der aufs Land gezogen ist. Was ich übrigens auch ein bisschen gruselig finde, weil mir so ein bisschen der Vergleichswert fehlt. Aber ich könnte es mir vorstellen. Ich kann mir das schon vorstellen, dass wenn ein Leben nicht ganz so schnell die ganze Zeit umherrast, wie vielleicht in Berlin, man nicht super, man geht ja hier raus und bekommt die ganze Zeit Eindrücke. Der sieht so aus, die sieht so aus, die machen das. Ich glaube schon, dass einen das total kreativ machen kann, aber auch unruhig machen kann. Und ich glaube, wenn man fein damit ist, in einer kleinen Stadt zu leben, dass man dann vielleicht auch feiner mit sich ist, weil man sich vielleicht nicht die ganze Zeit optimieren möchte.
Ja, würde mich auch mal, also ich bin sicher, dass uns einige Leute hören, die in so kleineren Städten oder auf dem Land wohnen. Und da würde mich jetzt richtig interessieren, also schreibt uns doch mal, Deutschland 3000 gibt es ja auf Instagram zum Beispiel, TikTok, ob wir hier gerade was romantisieren, nämlich euren Alltag und der ist aber in Wirklichkeit genauso stressig oder unruhig oder unkreativ oder ob das wirklich so ist und ihr euch vielleicht auch bewusst dafür entschieden habt. Ich habe hier noch ein Thema, das ich bei dir auch super interessant fand, als ich jetzt so drüber gelesen habe, nämlich, dass du vor ungefähr 3 Jahren mit Lipödem diagnostiziert worden bist. Kannst du mal erzählen, was ist das für eine Krankheit und wie hast du gemerkt, dass du die hast?
Ja, das kann ich erzählen. Das ist eine Fettverteilungsstörung. So, also eigentlich bedeutet das, dass meistens an den Beinen, aber in meinem Fall auch an den Armen, das kann auch sein, so ab Gesäß runter bis zu den Beinen, eine Fettverteilungsstörung vorherrscht. Das ist so eine krankhafte, Fettverteilungsstörung. Das heißt, du nimmst irgendwie zu, auch relativ schnell an den Stellen und kannst das Fett aber nicht abbauen. Egal, was du machst, viel Sport, gesunde Ernährung bringt da nichts. Ich weiß jetzt, es gibt Leute, die sagen, das ist Quatsch, das gibt's nicht. Ich sage, es gibt's doch, das gibt's doch. Und ich habe das festgestellt vor 4-5 Jahren oder sowas. Ja. Im Sommer sind sie extrem angeschwollen, die Beine, auch die Finger, auch die Arme. Und es war sehr schmerzhaft. Also ein Lipödem tut einfach auch weh. Man kriegt sehr schnell blaue Flecken. Man sich stößt, man ist sehr berührungsempfindlich und ich dachte, was ist das? Was ist das? Und ich habe mich optisch schon, ehrlich gesagt, immer gefragt, seit ich 15 bin, warum das so anders aussieht als der Rest des Körpers. Hat irgendwie nicht so richtig gepasst, auch wenn ich Phasen hatte, in denen ich irgendwie abgenommen habe oder sowas. Ist da gar nichts passiert. Die Beine waren immer irgendwie so ein bisschen weird. Ich habe mich immer lustig darüber auch gemacht und gesagt, ich habe halt keine Fesseln. Also es sah immer so ein bisschen komisch aus vom Fuß, der Übergang zur Wade. Das war einfach, als würde da ein Stück fehlen. Das fand ich immer schon so, ja, okay, ist halt vielleicht einfach so, aber ich check's irgendwie auch nicht so richtig. Also so, das war so mein Gefühl. Und als dann dabei die Schmerzen dazu kamen, habe ich das dann mal so ein bisschen recherchiert und kam dann eben aufs Lipödem im Internet. Gibt's 1000 Millionen Sachen zu. Und dann bin ich so eine Checkliste durchgegangen online. Und da habe ich so gemerkt, oh wow, alles, was da steht, trifft auf mich zu. Also blaue Flecken, Schmerzen, so und so sieht es aus. Ich konnte alles mit Ja beantworten. Und dann habe ich mir halt einen Arzt gesucht. Auch nicht so einfach. Wenn man so zu Hausärztinnen geht, dann kann das, ist jetzt nicht so die bekannteste Krankheit, wo jeder sofort was zu sagen kann. Das ist ein bisschen schwierig zu diagnostizieren. Und ich habe dann aber so durch Foren und Blog-Einträge, und es gibt so eine super große Lipidem-Community, habe ich irgendwie einen guten Arzt gefunden, der das dann diagnostiziert hat und gesagt hat, da können Sie jetzt entweder regelmäßig Lymphdrainage machen, um das so ein bisschen das Wasser zu entschlacken, damit es nicht so mehr so wehtut, und dauerhaft Kompressionshosen tragen. Ansonsten kann man es nur absaugen, klassische Fettabsaugung. Und ich habe mich dann für die Fettabsaugung entschieden.
Okay, jetzt haben wir einen sehr schnellen Rasen durchgemacht. Ja. Aber ich stelle mir, also während ich dir zuhöre oder auch als ich jetzt mich mit der Krankheit beschäftigt habe, ich gedacht, das muss ja so irre sein, wenn man quasi objektiv im Spiegel sieht, wie man irgendwie dick ist oder dicker wird an gewissen Körperstellen, ohne dass man was dagegen machen kann. Ja, ne? Manche Leute würden ja sagen, ja, okay, ich habe halt mehr gegessen oder ich habe weniger Sport gemacht, oder wenn ich eins von den beiden mehr mache, dann wird sich das wieder ändern. Und du hast aber ja quasi die Kontrolle über deinen Körper gar nicht mehr gehabt durch diese Krankheit. Ja,
kann man
eigentlich
schon sagen. Das hat mich natürlich auch total frustriert. Also ich habe dann ja versucht, auch abzunehmen zum Beispiel. Und ich glaube, das haben viele damals in meinem Alter gemacht. Ich würde es heute nicht mehr so machen und es hat sich auch, das ist bestimmt das Coolste der Welt, aber ich habe das versucht, weil ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Also es stört mich optisch, es schränkt mich auch ein, die Oberschenkel schränken mich ein und es wurde sogar eher noch schlimmer. Also ich habe dann so sehr schlanken Oberkörper gehabt und dadurch können auch tatsächlich Essstörungen zutage kommen. Es kann passieren, weil du denkst, du musst immer mehr abnehmen, aber da passiert nichts. Im Gegenteil, wenn der Körper Stresshormone ausschüttet, dann kann das Lipödem auch noch wachsen. Also es ist total kontraproduktiv.
Und wer bekommt diese Krankheit typischerweise? Also gibt es da irgendwelche Risikofaktoren?
Also fast nur Frauen. Es ist auch noch so ein bisschen unerforscht. Das Ganze so kann mit Hormonen zusammenhängen. Ich habe es damals bekommen durch die Pubertät. Es kann genetisch bedingt sein, kann aber auch sein, dass man das nach Schwangerschaft bekommt. Also es ist so sehr hormonell abhängig.
Und jetzt hast du gesagt, du hast eine Fettabsaugung gemacht. Mhm.
4.
Also ich verbinde damit ehrlich gesagt so ein, weiß ich nicht, so ein Privatfernseh-Vorabendprogramm über Schönheitsoperationen, wo dann irgendwie so mit so einem langen Stab so, Entschuldigung, ja, sorry. aber also du hattest das dann quasi als medizinischen Eingriff.
Genau, das war auch ganz klar kein kosmetischer Eingriff. Es war die schlimmste Zeit meines Lebens, ich muss es wirklich so sagen. Also an den Beinen mussten 3 OPs gemacht werden, weil du kannst gar nicht so viel Fett absaugen am Stück und sagen, hier bitte, sondern das kann dein Körper gar nicht verarbeiten, das musst du staffeln. Und es waren 3 an den Beinen und noch eine an den Arm. Also 4 insgesamt. Und das ging über ein halbes Jahr. Ich konnte eigentlich gar nicht arbeiten. Ich habe dann noch Podcasts so im Liegen aufgenommen. Mhm. Und es war so schlimm. Ich konnte nicht aufs Klo gehen. Ich musste trotzdem Kompressionshosen tragen. Stell dir mal vor, du hast so Wunden am Körper. Oh, und dann musst du da aber so eine, die Hose kannst du nicht alleine anziehen. So Nils musste das alles mit mir machen. Also es war wirklich auch für ihn so eine richtige Probe, auf wie ich ihn da gestellt habe. Es hat uns, glaube ich, auch sehr zusammengeschweißt, aber es war ein krasses halbes Jahr. Und ich konnte das wirklich nur wegen Nils, wegen meinen Freunden, Freundinnen, die waren so gut, toll in der Zeit zu mir. Ich weiß, so, wir hatten am Silvester gefeiert und ich hatte kurz davor die OP und konnte nichts machen. Und dann haben meine Freundin sich ein Lastenrad genommen und mich vorne reingesetzt, damit ich so mit konnte, ne, so durch die Stadt und so. Es war total, also ohne die wäre das nicht gegangen. Es war auch ein ganz toll mentaler Struggle, also weil es schmerzhaft ist und du weißt, okay, das ist das Schlimmste der Welt, ich habe noch 3 OPs und ach alles, Fäden ziehen, Thrombosespritze spritzen, es war einfach krass, es war wirklich ein verrücktes halbes Jahr, ganz viele Nebenwirkungen durch diesen Hormonstruggle, den der Körper hat und Nachwirkung von der Narkose, es war schon wirklich richtig, richtig heftig und halt nicht kosmetisch, das kann ich halt so sagen, weil mir das auch so ein bisschen nicht immer vorgeworfen wird. Die meisten verstehen das, aber manchmal verirrt sich ja so eine merkwürdige Nachricht bei Instagram rein. Mhm. Kannst du dir ja vorstellen. So, ja, sag doch einfach, dass du eine Fettabsaugung gemacht hast und dass du irgendwie geil aussehen wolltest. Ich sag, also so, ne? Und ich denke mir so, oh mein Gott, wenn das eine kosmetische Fettabsaugung war, dann müsst ihr euch mich mal angucken, weil ich ganz bewusst lange Sachen trage, weil die so radikal und rigoros abgesaugt haben, um wirklich das krankhafte Fett zu treffen. Ich habe alles voller Beulen, Verhärtungen, Knötchen. Also es sieht jetzt nicht schöner aus als vorher, aber es fühlt sich besser an.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob du dich besser fühlst und
ja.
Hast du denn Angst, dass das wiederkommen könnte?
Ja, ganz doll. Ich habe richtig Angst,
dass also gehört das zu dieser Krankheit oder kann man die überwinden durch so einen Eingriff und dann...
Das gehört zu dieser Krankheit. Also das kann dir eben auch die, also mein Arzt war auch da sehr offen, hat gesagt, ich kann Ihnen das nicht versprechen, dass das nicht wiederkommt, weil da die Hormone auch machen, was sie wollen. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwann mal ein Kind haben möchte, kann ich noch überhaupt nicht so sagen. Aber manchmal denke ich daran, könnte ja sein. Also ich wäre ja vielleicht in der Lage, ein Kind zu kriegen. Und das wäre so mit meine größte Angst, dass ich, dass dadurch das Lipödem wiederkommt. Kann ich nicht sagen. Eva, sind wir alle ganz gespannt, was da passiert die nächsten Jahre.
Ich wünschte natürlich das nicht. Das klingt nämlich wirklich heftig. Und stimmt es, dass du trotzdem, obwohl das so ein medizinischer Eingriff war, das alles selber bezahlen musstest? Ja, für
20.000 Euro. Ja, es sollte eigentlich unser Hochzeitsgeld sein. Und das haben wir dann entschieden. Nein, wir haben es zusammen entschieden, dass wir das halt für die OP nehmen. Ja, ist krass. Das Geld ist, das war crazy viel Geld.
Aber wenn es die einzige Behandlungsmethode ist, neben, was du gerade meinst, einem Thromboseanzug, warum übernehmen das dann Krankenkassen nicht?
Ich habe da auch nicht so eine richtige Antwort drauf. Es gibt ja, man unterscheidet das Lipödem auch in verschiedene Stadien. Ich hatte zum Beispiel das zweite, wow. Sie sollte Moderatorin werden und im Radio arbeiten, so gut kann sie reden. Und ich glaube, wenn du irgendwie bei 3 oder 4 bist, wirklich, ich weiß, es ist jetzt wirklich Halbwissen, ja, ganz halb gar, dann kannst du einen Antrag stellen bei der Krankenkasse und dann musst du erst die konservative Therapie, nämlich Lymphdrainage und diese bescheuerte Hose, so und so lange tragen und dann kannst du danach einen Antrag auf die Operation irgendwie stellen. Du musst aber recht schlimm betroffen sein davon, was aber total kontraproduktiv ist, weil je schlimmer du betroffen bist, desto schwerer ist es, dass du, ja, was heißt gesund wirst, also ja, desto schwieriger ist es, dass es halt wieder richtig, richtig cool wird für dich einfach.
Und inwiefern hat das dein Verhältnis zu Schönheitsoperationen verändert?
Du meinst, weil ich mir danach die Nase operieren lassen habe?
Ja, danke, dass du es jetzt gesagt hast, dann muss ich es nicht noch sagen, aber das ist ja, auch weil du gerade sagtest, dann kriegt man so Instagram-Nachrichten und so.
Hat es schon verändert, weil das davor für mich nicht in Frage gekommen wäre. Und das hat mir eine Angst genommen, was eine OP erstmal generell angeht. Ich hatte davor noch keine OP Klopf auf Holz, dass ich das auch nicht brauchte. Aber es hat mir die Angst genommen. Ich wurde gut umsorgt. Es hat mir eine Angst vor einer Narkose genommen. Und das heißt jetzt aber nicht, dass ich jetzt sagen würde, Vollnarkose, let's do it. Ich kenne die Risiken nicht, um Gottes Willen. Und mehr Schönheits-OPs wird es in meinem Leben auch nicht geben. Aber es hat das schon verändert, weil ich glaube, ich muss, nachdem ich diese Lipödem-Operation gemacht habe, diese 4 Stück, und das überstanden habe und wusste, mein Körper schafft das und ich kann das, glaube ich, ich habe noch nie darüber nachgedacht. Gute Frage, Eva. Wirklich, du bist eine richtige Journalistin. Hat dir das schon mal jemand gesagt?
Danke.
Nee, aber da habe ich tatsächlich zum ersten Mal mich getraut, mehr auf diese Nasen-OP einzugehen. Die hat mich ewig schon gestört, fand es ganz schlimm mit meiner Nase davor, all die Jahre, optisch. Aber ich dachte so, nö, das will ich nicht. Ich finde das auch ekelhaft, eine Nasen-OP. Das ist ja auch wirklich kein schöner Eingriff. Boah, nee, da kann ich gar nicht drüber nachdenken. Und
gab es dann einen Moment, in dem das umgeswitcht ist? Oder?
Ja, es gab einen Moment, da war ich das erste Mal so richtig vor der Kamera. Und ich wollte es nicht gucken. Also ich habe es dann halt gesehen danach und ich hab's richtig gehasst. Und wenn ich irgendwie eine Insta-Story gemacht habe oder auf einem Foto was irgendwie gemacht habe, dann habe ich natürlich immer so positioniert, dass es für mich irgendwie einigermaßen, dass ich mich damit wohlfühle. Und in dieser Kamera, in dieser Fernsehkamera,
verzeiht
das war
nicht
nee,
so,
natürlich,
ne?
Ich war gnadenlos. Und mich hat das gestört, so dass ich geheult habe. Und ich habe das dann auch keinem gesagt, weil auch Nils, mit dem ich ja verheiratet bin, auch Freundinnen von mir, habe ich das nicht so richtig erzählt, weil ich wusste, dass sie das auch blöd finden. Und
also, dass die blöd finden, dass du dich blöd findest, dass du nicht mit dir klarkommst.
Ja, weil ich ja schon immer darüber Witze irgendwie gemacht habe. Und ich habe es eigentlich immer eher so mit Humor genommen und gesagt, ja, ich habe eine große Nase, irgendwie einen blöden Witz, ne? Wie man das halt so macht, wenn man Unsicherheiten hat. Und die haben immer schon gesagt, du bist blöd. Und ich war da schon zu dem Zeitpunkt, keine Ahnung, 6, 7 Jahre mit Nils irgendwie zusammen. Und der hat mich so geliebt und der fand immer alles schön und hat nie irgendwas zu dieser bescheuerten Nase gesagt. Aber das war so der Punkt, wo ich dachte, okay, guck mal, Laura, du hast irgendwie deinen Traumberuf, den du machen darfst. Du hast richtig coole Leute um dich herum. Du hast jemanden, der dich heiratet. Okay, das ist jetzt auch nicht so wichtig, aber es gab
hoffen wir, dass Nils nicht bis hierhin hört.
Nein, aber es gab also für die Nase nicht.
Ach so.
Es gab einfach überhaupt keine äußeren Faktoren, die dazu geführt haben, dass ich mir die Nase mache, sondern ich habe halt gemerkt, das bin nur ich selber. Und dann, wenn ich es doch verändern kann, dann kann ich es doch machen. So. Und das war dann der Grund, ja.
Ich finde es richtig, interessant, darüber so gemeinsam nachzudenken, weil ich auch zufällig letzte Woche auf Ibiza war.
Wow.
Ja, völlig absurd. Frag mich nicht, es war ein Zufall.
Okay.
Und ich habe da ein paar Tage verbracht und habe gemerkt, wie ich angefangen habe, dort über Schönheitsoperationen nachzudenken, weil einfach sehr, sehr viele Menschen dort
schön aussehen.
Offensichtlich schönheitsoperiert waren. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, ich gucke immer in das gleiche Gesicht. Alles sah so aus wie so Insta-Filter im Real Life.
Echt? Ja, krass.
Ja, schon. Also sorry an alle, die uns zuhören, die gerne auf diese Insel fahren. Da ist bestimmt cool. Aber das hat mich dann so... Ich war ganz schnell an so einem Punkt, wo es das für mich normalisiert hat, weil ich es da viel häufiger wahrgenommen habe. Und dann habe ich gedacht, verurteile ich es jetzt, dass die Leute sich hier alle nach offensichtlich sehr ähnlichen Schönheitsidealen irgendwie zurecht machen? Oder ist das gerade eine Form von Freiheit? Oder was ist das hier eigentlich?
Ja.
Und deswegen finde ich es so spannend, weil du eben so 2 so unterschiedliche Erfahrungen schon gemacht hast und Entscheidungen getroffen hast. Und also was haben zum Beispiel dann deine Freundinnen dazu gesagt, vor deren Urteil du Angst hattest?
Mach das nicht.
Und aber dann danach, als du dich dann dafür entschieden hast?
Sie haben alle gesagt, mach das nicht. Und ich muss dazu aber wirklich auch sagen, dass immer so dieses Horrorbeispiel ist, Leute mit so Michael Jackson-mäßig viel zu kleinen, merkwürdigen Nasen, den du sofort ansiehst, ach je, was ist da eigentlich passiert? Und ich glaube, also das war so ganz, ganz doll auch meine Angst und die Angst von allen Leuten, die mir nahestehen, die sich das nicht wünschen für mich und die sagen, du bist doch eine hübsche Frau.
Also die haben sich quasi so eine richtig chirurgisch-gesundheitliche Sorge gemacht und die kam jetzt nicht mit so Prinzipien nach dem Motto, hey, jeder ist doch schön, du musst dich hier nicht für die Gesellschaft oder, okay.
Nee, das eigentlich überhaupt nicht. Nö, da hat eigentlich keiner was dazu gesagt. Es ging eigentlich eher so, wirst du danach dich wirklich besser fühlen oder danach wird es danach halt richtig scheiße. Mhm. Und ich habe eine sehr gute Ärztin halt gefunden. Es war ein großer Struggle und das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war bei erst Ärzten, männlichen Ärzten, die machen wir klein, gucken sie mal hier und
wie ist das dann? Malt man sich dann so seine Wunschnase?
Nee, ich habe mir die nicht gemalt. Die haben so, was möglich wäre, halt aufgemalt und ich dachte die ganze Zeit, nein, ich möchte eigentlich nur meinen Höcker da oben wegmachen. Lassen Sie doch da vorne alles dran am Rüssel. Warum machen Sie das denn so klein? Und ich habe dann eine weibliche Ärztin gefunden, die wirklich ganz anders war als alle anderen Beratungsgespräche, die mir ganz ehrlich gesagt hat, ich mache keine kleinen Nasen. Das ist auf gar keinen Fall. Also, und ich habe auch keine kleine Nase, sondern ich habe meinen Höcker oben weggemacht. Und als ich damit fertig war und den Verband abgemacht habe und meinen Freunden und so das gezeigt habe, war es so, krass, das sieht aus, hättest du schon immer so diese Nase gehabt. Also ich glaube, ich finde für mich, sie ist sehr gut geworden und ich finde, sie sieht halt nicht irgendwie weird aus oder so, dass sie nicht mehr passt. Ich bin damit total zufrieden. Aber das war so meine Sorge und auch die Sorge der umliegenden Menschen.
Und wie stehst du jetzt zu dem, was ich gerade meinte, zu diesem ganzen gesellschaftlichen
Beauty-Wahn?
Ja, Beauty-Wahn, Schönheitsidealen, auch vor dem Hintergrund von diesen herrlichen Beauty-Tutorials, die du machst, die ja eigentlich immer so ausstrahlend von, wir machen uns hier mal über uns selber, unsere eigenen Makel oder Nicht-Talente lustig und das ist aber alles cool.
Ich werde halt abends auf der Bühne stehen, bei mehreren hundert Leuten und dafür mache ich mich jetzt fertig. Es liegt ein ganzes Stück Arbeit vor uns, machen wir uns nichts vor. Live-Podcast mit Show-Elementen. Hatte mir eigentlich das Trapez gewünscht, habe ich nicht bekommen. Deswegen gibt's Live-Podcast mit Tanz und Gesang. Und deswegen mache ich auch Show-Make-up. Ich gehe all in heute. Ich mache heute so viel rauf, dass die letzte Reihe mich noch sieht. Dass die letzten Reihe noch sagen, wirklich tolles Tages-Make-up, was sie da nutzt. Erstmal kleistern, möglichst mit einer Farbe, die nicht zum Hals passt. Es ist wirklich erstaunlich, wie die Frau keine Poren hat. So doll kleister ich. Zur Unkenntlichkeit.
Das findet ja auch ein riesen Publikum. Also Leute sind ja offenbar dankbar dafür, dass jemand das mal so normalisiert. Mhm. Wie passt das dann in dieses Bild mit der, ich habe mir meine Nase gemacht?
Also ja, gute Frage. Ich habe so ein bisschen ich habe keine richtig klare Antwort darauf, weil ich habe das gleiche Gefühl zu Schönheit an sich, wie du es auch hattest, als du auf Ibiza warst, das ich einfach auch herrlich finde nach wie vor. Und ich es auch so sehe von meinen inneren Augen, wie Eva auf Ibiza war.
Gibt also das? Ich sehe es bis heute nicht vor mir. Es war nicht so ein richtiges Match, aber gut.
Okay. Und ich stelle mir auch die Frage, wenn ich sage, ich lasse den Eingriff machen und das reinspritzen und das und das. Bin ich dann jemand, der sich einfach nur dem Schönheitsideal beugt? Oder nehme ich den Weg und sage, nö, ich bin eigenbestimmt, selbstbestimmt, ich bin Feministin und ich mache mit meinem Körper, was ich möchte. Ich finde, es kann immer so und so ausgelegt werden. Und ich habe für mich noch keine richtige Antwort darauf gefunden. Aber klar, auf der einen Seite mache ich natürlich irgendwie Videos über vermeintliche Makel auf eine humoristische, ironische, sarkastische Art und Weise. Und doch habe ich schon was an mir verändern lassen. Das heißt aber nicht, weil ich die Nase verändern lassen habe, dass ich sonst mich perfekt finde. Also da ist trotzdem noch ganz viel an Makel, was neu dazukommt, woran ich verändere mich, woran ich mich gewöhnen muss, gewöhnen möchte, lieben lernen möchte. Und ich werde mich definitiv nicht nochmal operieren lassen. Aber das heißt trotzdem nicht, dass es nicht immer wieder Dinge gibt, die mich nerven, wo ich denke, aha, da sind wir jetzt also mit 33. Das ist ja interessant. Und ich finde schon, dass man darüber trotzdem seine Witze machen kann, weil am Ende des Tages schminke ich mich ja auch. Also ich mache mich irgendwie lustig über irgendeinen fetten Hoshi-Pickel auf der Backe oder sowas und dann schminke ich ihn drüber. Das heißt, in dem Moment stehe ich ja auch nicht so wirklich zu ihm, aber ich rede drüber und mache mich drüber lustig. Und natürlich ist nochmal ein operativer Eingriff was anderes, als sich Make-up ins Gesicht zu machen und irgendwie was wegzuschminken, aber nicht so ganz. Ich finde, es hat geht in so eine ähnliche Richtung und ja.
Ja, und ich glaube, also eigentlich, du hast ja gerade umschrieben, oder jetzt seit wir bei dem Thema gerade sind, dass ja auch die Frage ist, warum macht man das? Mhm. Woher kommt dieser Impuls?
Ja.
Ne, kommt der von außen? Hat man ein Schönheitsideal verinnerlicht, dem man meint, nacheifern zu müssen?
Ja.
Oder ist das was, und ich finde es aber auch sehr schwer, das überhaupt so auseinander zu differenzieren, auch ganz ehrlich vor sich selber, so ist das jetzt was, was einfach nur mein eigenes, meine eigene Meinung ist, oder ist das irgendwas, was von außen beeinflusst ist? Voll schwierig.
Total schwierig. Ja. Und ich bin mir, manchmal gucke ich mir Fotos von früher an, so aus meiner, aus den 2000ern, sag ich jetzt mal, so mit Digitalkamera fotografiert. Mhm. Und da war ich vielleicht, weiß ich nicht, 15, 16. Und auch da war mein Gesicht jetzt nicht mehr so ebenmäßig. Ich war in der Pubertät und war nicht so ebenmäßig wie, weiß ich nicht, mit 5. Weißt du? Und da habe ich ja noch, also da hat man nichts retuschiert und man hat natürlich irgendwie gesehen, Plakate, Leute im Fernsehen. Ich habe mich immer gefragt, wie macht Britney Spears das damals in der Bravo?
Es gab auch keine Filter.
Ja.
Es gab,
aber so die Menschen, die man jeden Tag gesehen hat und nicht die an der Bushaltestelle auf dem Plakat oder in der Bravo, die sahen halt aus wie ich. Also habe ich zumindest das Gefühl gehabt. Und wenn ich mir heute diese Fotos angucke, dann sehe ich, Makel in meinem 15-jährigen Ich und denke mir, krass, so ein Foto, so würde man wahrscheinlich heute, würde ich wahrscheinlich heute nicht mehr hochladen. Und das ist eigentlich total traurig. Und ich finde, da ist die Antwort drauf so, das macht dann schon, das hat nicht die Bravo mit mir gemacht, die hat vielleicht auch irgendwas mit mir gemacht, aber nicht das. Das hat dann schon wirklich Social Media gemacht.
Mhm. Ja, das ist wirklich traurig. Vor allem, ich habe gerade beim Zuhören parallel gedacht, eigentlich ist die Aufklärung ja größer. Also inzwischen weiß nahezu jeder und jede, dass alles bearbeitet und gefotoshoppt wird und wo Leute Filter drüber legen und dass das technische Möglichkeiten sind, wie man Leute verschönert, und trotzdem unterbewusst macht es, glaube ich, diese Dinge mit uns.
Ich
glaube, wie gehen
auch
wir damit um, so, oder was, wie lernen wir als Gesellschaft so einen Umgang damit, ne?
Ja, ich habe auch keine Antwort drauf, aber ich merke so an so Tagen oder auch mehrere Tage, vielleicht auch mal Wochen, in denen man sich irgendwie oll fühlt. Ich glaube, das hat ja auch jeder, vielleicht mal so ein bisschen krank oder einfach nur so ein Durchhänger und so. Man kann sie nicht so richtig ertragen und es kriegt nicht so richtig aufgerafft oder so. Dann könnte ich mal das Handy auch gegen die Wand feuern und bin so sauer auch irgendwie da drauf und denke mir, es kann nicht sein, dass ihr alle so ausseht und euch so darstellt und wieder einen anderen Tag, an dem es so besser geht, denke ich. Aber ganz ehrlich, jeder soll sich auch so darstellen, wie er möchte. Das ist wieder wie das Thema mit Schönheits-OPs, ja oder nein. Filter, ja oder nein. Sich so anziehen, ja oder nein. Sich so schminken, ja oder nein. Ich habe keine richtige Antwort darauf. Aber ich glaube, dass über sich selber Witze machen immer schon mal ein ganz guter Weg ist.
Ja, das glaube ich auch. Kitschige Schlussfrage jetzt, nachdem du eben deine Digitalkamera erwähnt hast mit 15, 16. Wenn du jetzt umgekehrt auf der Digitalkamera oder in deiner Camera Roll da auf dem Handy 5 Jahre nach vorne scrollen könntest, was wäre so ein Foto von dir, über das du dich freuen würdest? Was würde man da drauf sehen?
Vor 5 Jahren?
Nee, in 5 Jahren.
Ach, in 5 Jahren?
Ja.
Oh, in 5 Jahren. Oh.
Wo bist du? Mit wem bist du? Wie siehst du da aus? Keine Ahnung, was machst du da gerade? Was wäre dein Traum?
Also ich sehe mich auf dem Land in 5 Jahren. Und ich sehe mich sehr zufrieden auf jeden Fall. Aussehen, so wie ich weiß, wie ich aussehen möchte dann, so wie jemand, der sehr viel draußen ist. Kennst du so Menschen, die so aussehen, dass sie sehr viel draußen einfach sind? Die riechen auch immer so nach draußen.
Aber in a good way.
In a good way, ja. Ja, so rote Wangen, viel draußen irgendwas
gemacht. Irgendwas gekrempelt.
Vielleicht habe ich
du
auch nicht
so
mehr
mehrere Sachen übereinander und Sachen sind hochgekrempelt.
Ja, genau.
Ja.
Und vielleicht habe ich auch nicht mehr diese Fingernägel, die ich habe, weil ich sonst knabber. Deswegen kommt da immer was rauf. Aber vielleicht habe ich es dann in den Griff bekommen. Vielleicht sind die ein bisschen schmutzig, weil ich wahrscheinlich irgendwas im Garten gemacht habe. Ja, so sehe ich mich. Mit Nils zusammen, gerne auf dem Foto. Das würde mich freuen. Der sieht auch viel nach draußen aus. Der hat gerade was geschreinert in der Werkstatt nebenan. Und ich habe gesagt, ach, guck mal, toll, wie ich hier die Tomaten geerntet habe. Die können wir einkochen heute. Und dann wecken wir die ein für Tomatensauce fürs nächste Jahr. So, da sehe ich mich.
Okay, ich wünsche dir, dass das passiert, Laura.
Danke.
Danke für die gute Stunde mit dir.
Gerne.
das war eine gute Stunde mit Laura Larsson. Ich mag das ja immer sehr, wenn Gäste sich darauf einlassen, so gemeinsam laut nachzudenken. Zum Beispiel darüber, ob wir das Landleben romantisieren oder eben, wie wir jetzt zu Schönheitsoperationen stehen. Ich fand cool zu merken, dass Laura hier nicht zu vorschnellen Antworten oder Urteilen neigt, sondern selbst noch viele Fragezeichen hat und, glaube ich, generell so in ihrem Denken versucht, möglichst viele Perspektiven zu berücksichtigen. Deshalb fände ich es auch richtig cool zu sehen, wenn sich das Radio künftig vielleicht wirklich ein bisschen in die Richtung weiterentwickelt, die sie beschrieben hat. Wie habt ihr uns denn eigentlich gerade gehört? Also als Podcast oder live im Radio? Falls letzteres, dann checkt Deutschland 3000 doch gerne auch mal online aus. Alle 2 Wochen gibt es eine neue gute Stunde, überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Eva Schulz und ich habe wie immer auch noch einen Hinweis auf einen anderen Podcast für euch. Dieses Mal von den KollegInnen bei PULS. Die starten nämlich gerade in die neue Staffel von ihrem Queer-Podcast.
Hi zusammen.
Hi.
Wir sind Julian und Kathi vom Podcast Willkommen im Club.
Und bei uns im Podcast bekommt ihr alles über die queere Community mit. Also zum Beispiel, was steckt eigentlich hinter diesen ganzen Buchstaben LGBTIQA-Sternchen?
Ja, oder wann und wo im Alltag spielt denn Queersein eine Rolle? Und was sind die Themen, die die queere Community gerade so bewegen?
Jeden Mittwoch gibt's eine neue Folge.
Also hört mal rein, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Bis bald.
Deutschland 3000 ist ein Podcast von Funk und Enjoy vom NDR. Die Redaktion hat in dieser Folge Susanne Pennack gemacht, zusammen mit Aline König und David Schöne. Produktion Isabella Schreier. Social Media Julika Bickel. Und das Sounddesign kommt von Soundquadrat.